Gnade sei euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ihr so in den hinteren Teil der Kirche schaut, ich sag mal so, die Stammgäste sind ja da schon unzählige Male vorbeigegangen, dann seht ihr ihn ja da hängen, den Herrn Reformator Dr. Martin Luther. Nun zugegeben, auf dem Bild schaut er ziemlich streng. Wir haben noch ein zweites, das ist bei uns im Pfarrhaus an der Treppe. Da ist er ein bisschen freundlicher. Allerdings, so ganz abwegig ist dieser Eindruck, den wir dort sehen, nicht. Wenn man sich seine Schriften, Tischreden, Briefe durchliest, dann merkt man schon, mit wie viel Herz, Sinn für Humor, Wortwitz er dabei ist. Aber manchmal kann er durchaus derbe sein. Und wie gesagt, da passt dieser Ausdruck vielleicht ganz gut. Besonders, wenn wir uns dem älteren Luther nähern. Also der, der in seinem Haus dank seiner fleißigen Frau Käthe ständig Studenten und andere Gäste hatte, empfing und dann saß man zu Tisch und schätzte unter anderem das Einbecker Bockbier. Nun, und mit den Jahren war aus dem schlanken Augustinermönch nun ein etwas fülliger Herr geworden. Und genau diesem Luther wollen wir uns heute Morgen, eine Woche bevor wir hier das Reformationsfest feiern, ihm wollen wir uns mal ein bisschen nähern. Und zwar stellen wir uns vor, wir säßen jetzt neben ihm in geselliger Runde, Krüge stehen auf dem Tisch, Stimmengewirr, Luther erhebt sich, das Hemd spannt ein bisschen über dem Bauch, die Wangen leicht gerötet. Und dann hören wir: Ei bei meiner Treu Käthe, dein Bier ist besser als manches Konzil und dein Braten schlägt alle Scholastik. Wunderbar. Aber sag mir, liebe Freunde, was ist das für eine verkehrte Welt? Die Oberen reiten auf ihren Rossen wie Kaiser und lassen sich huldigen in Samt und Seide, während die armen Schlucker frieren, sogar vor der Kirchentür. Pfui, Teufel, das ist nicht Christi Kirche, das ist ein Narrenhaus. Und verehrter Herr Dr. Luther, Sie kommen ja gleich in Fahrt, aber passen Sie doch mal auf, dass Sie sich nicht gleich schon wieder so viele Feinde machen. Es könnte der ein oder andere Landesherr durchaus mithören. Die Landesherren, ja, die wollen auch sogar über das Seelenheil ihrer Untertanen bestimmen. Cuius regio, eius religio und so ein Zeug. Als ob man den Glauben per Dekret verordnen könnte. Heute sind's die Fürsten, die den Ablass unterstützen. Morgen die Schwärmer, die neue Gesetze aus der Bibel basteln. Und allesamt haben eins gemeinsam, sie wollen herrschen über die Gewissen. Das klingt ja wie eine ziemliche Weltbühne voller Streit und Machtgehabe. Kirche als Spielball der Politik und die Politik mischt scheinbar kräftig mit. Spielball, ein Haufen Esel, die alle am Karren zerren. Die einen schreien nach einem Fürsten oder später sagt man Präsidenten, die anderen zeigen wild in Richtung Himmel. Und am Ende steht der Christenmensch wie du und ich und er weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Aber sagen Sie mal, Herr Doktor, kamen Sie eigentlich oder wie kamen Sie überhaupt in diesen Streit hinein? Ich meine, ursprünglich war doch für Sie etwas völlig anderes geplant. Sie sollten doch, so wie ich weiß, ein angesehener Anwalt werden. So war's. Mein Vater Hans wollte einen Juristen aus mir machen. Martinus, sagte er, du wirst ein Rechtsgelehrter, dann bringst du es zu was und Ruhm und Geld nach Haus. Ein guter Plan, aber der Himmel hatte andere Wege. Es war ungefähr im Jahr 1505, da kam's. Ich war auf dem Heimweg von Mansfeld nach Erfurt, als ein Gewitter losbrach. Donner, Blitze und einer fuhr sogar vor mir in einem Baum, sodass ich zu Boden stürzte und in meiner Hand rief: Hilf mir, heilige St. Anna, ich will ein Mönch werden. Ein Narr, der ich war, aber ich habe mein Wort gehalten und ging ins Kloster. Und ihr Vater? Der tobte. Mein Sohn in Mönchskittel. Er wollte einen Anwalt und ich ging ins Kloster, ins Augustinerkloster. Und glaubt mir, da war nichts mit süßem Mönchsleben. Frühmorgens Gebete, Fasten, den Boden wischen, Nachtwachen. Ja, ein einziges Ringen um und mit dem gnädigen Gott. Und haben Sie ihn gefunden? Gefunden? Nein. Das Einzige, was ich fand, war meine Angst. Und je mehr ich tat, desto weniger Frieden hatte ich. Ich beichtete stundenlang, kniete, bis es blutig wurde. Ich war wie ein Rindvieh, das sich totläuft und doch das Ziel nie erreicht. Alles vergeblich also? Nein. Dann las ich im Römerbrief: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da tat sich mir der Himmel auf. Nicht meine Werke, nicht mein Fasten und Beten, Gottes Gnade allein. Da fühlte ich mich, als sei ich durch offene Tore in den Himmel getreten. Und darum habe ich mich auch an die Bibel gemacht. Nicht Latein für Gelehrte, sondern Deutsch für jede Frau und jedermann. Dass der Bauer im Dorf, die Frau am Brunnen, das Kind in der Schule das Evangelium hören und verstehen kann. Oder anders gesagt, erst aufs Maul schauen und dann Tacheles reden. So ist's recht. Also kein Geheimwissen für Theologen, sondern dass der normale Mann und die Mädchen und die Frauen im Gottesdienst verstehen, was gesagt wird? Ja, ja, aber wehe, da kamen sie, die Schwärmer. Die heben die Bibel hoch wie ein Götzenbild und machen jeden Buchstaben zum neuen Gesetz. Und siehe da, schon haben wir wieder einen Papst, nur diesmal aus Papier. Also nicht am Buchstaben kleben, sondern fragen: Wo wird Christus sichtbar? Eben. Was Christum treibet, das ist der Schlüssel. Manche Stellen sind dunkler als ein Kellerloch, andere hart wie Knochen. Aber selbst da gilt: Such Christus, such das Evangelium, so wird die Bibel zum guten Wort Gottes. Nun, werter Dr. Martinus, dann sind Sie mir sicher nicht böse, wenn ich Ihnen jetzt mal eine Passage vorlese, von der ich mir eigentlich nicht so sicher bin, ob sie Ihnen schmecken wird. Sie befindet sich nämlich im Jakobusbrief. Oh, oh. Im Jakobusbrief, im zweiten Kapitel. Ich lese es Ihnen mal vor. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin im Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Werke gerecht geworden, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also, hochverehrter Dr. Martinus, mit Verlaub, aber hier habe ich was gehört, das klingt doch wie ein Widerspruch zu Ihrer Entdeckung. Hören Sie, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke tut, tot in sich selbst. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Also, Doktor, was sagen Sie dazu? Ha, da haben wir es. Der Jakobus. Eine stroherne Epistel, habe ich gesagt, weil sie wenig vom Evangelium schreibt. Viel Moral, viel Mahnung, aber wo bleibt Christus? Aber recht hat er doch. Ein Glaube ohne Werke ist ein Widerspruch. Ja, recht hat er. Ein Glaube, der keine Werke hat, der ist wie ein Bierkrug ohne Bier, leer und nutzlos. Aber nicht die Werke machen uns gerecht. Sie sind nur die Früchte des Glaubens. Der Baum ist nicht gut, weil er Äpfel trägt, sondern er trägt Äpfel, weil er gut ist. Raffiniert. Also kein Widerspruch, sondern sozusagen zwei Seiten. Paulus sagt Glaube allein und Jakobus, aber ein Glaube, der nichts tut, ist verkümmert. So ist's. Sogar der Teufel glaubt und zittert, so steht's ja wörtlich dort. Aber das ist ja gerade kein rettender Glaube. Rettender Glaube vertraut Christus. Und dann handeln wir, ja, weil wir es im Grunde gar nicht anders können. Und doch, Doktor, bleibt doch die Frage: Wie passen denn Glaube und Werke, Freiheit und Pflicht zusammen? Sie selbst haben es doch geschrieben in Ihrer Freiheitsschrift. Jawohl, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Und zugleich, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das müssen Sie uns erklären. Vor den Menschen gilt: Recht handeln, treu arbeiten, dienen. Also ganz praktisch, ein Vater sorgt für seine Kinder, eine Mutter für ihr Haus, ein Handwerker arbeitet sauber, ein Ratsherr ist gerecht. Da braucht's Ordnung, Gesetz, Werke vor den Menschen. Aber vor Gott, da gilt keins dieser Werke, kein Stuss und Staat, kein Purpur oder Brokat. Da zählt nur: Gott spricht dich frei. Du bist sein Kind ohne Bedingung, kein Gesetz, kein Kirchenoberhaupt, kein Fürst hat da Macht. Das ist Evangelium pur. Also sowas wie zwei Leben zur gleichen Zeit, vor den Menschen mit Verantwortung und vor Gott frei wie ein Vogel. Gerade so. Und das eine durchleuchtet das andere. Weil ich frei vor Gott bin, kann ich dienen. Und weil ich diene, lebt mein Glaube. Oder anders gesagt: Durch Christus hat Gott gezeigt, wo er uns braucht und eben wo nicht. Sein Kreuz hat das ein für alle Mal deutlich gemacht. Wenn wir Gott in seiner Welt nicht zur Hand gehen, dann ist unser Glaube schwach. Da haben wir aber als christliche Gemeinde noch viel zu lernen. Aber hütet euch genauso, ihm ins Handwerk zu pfuschen. Okay, da gilt es also, eine Grenze zu wahren. Nun, lieber Doktor, wir feiern nächsten Sonntag in unserer Gemeinde Reformation. Nur merken wir es heute, ehrlich gesagt, auch hier in Madrid nicht an Thesentüren, sondern eher an Spinnen, Hexen, Kürbisköpfen, die uns aus den Regalen angrinsen. Was bleibt da von ihrer Entdeckung? Ha! Sollen sie doch ihre Kürbisse schnitzen. Wenn das Evangelium nur hell leuchtet, heller als alle Laternen, und eure Herzen auch ein bisschen brennen, dann ist doch alles in Ordnung. Also mein Rat, lasst euch nicht von Spuk und Hirngespinsten fuppen. Seien es Ideologien, sei es das Geld im Kasten oder fromme Zwänge. Fragt immer, was treibt Christum? Wo lebt die frohe Botschaft, dass Gott bei euch ist, euch annimmt, euch freispricht? Also ihr Tipp, frei sein von Angst und Zwang und im Glauben in Tun sichtbar werden lassen, mit oder ohne Verkleidung? Jawohl, feiert Reformation. Nicht nur mit Thesen und Trompeten, sondern mit Herz, Händen, Füßen. Ich habe gehört, bei euch auch mit Grillwurst und Bier. Sehr gut. Dann ist der Glaube lebendig und kein toter Kürbis. Und wenn wir diesen frohen Glauben finden, neu entdecken, aufleben lassen, dann wird sich auch etwas verändern. Und dann gibt es diese gute Frucht, die eben keinen Zwang braucht, sondern Freiheit ist. Darum herzlichen Dank, guter Doktor. Aber kleiner Tipp, regen Sie sich nicht immer so auf, das ist schlecht für Ihre Galle. Ei, die Galle mag sein, sie kocht, aber besser eine aufgeregte Galle als ein eingefrorener Glaube. In diesem Sinne, euch ein schönes Reformationsfest nächste Woche. Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.